Liebe Geschwister, lassen Sie mich zunächst einmal etwas zum Thema selbst sagen. Es gibt eine unvermeidbare Müdigkeit im Leben der Kinder Gottes, die nicht im Widerspruch steht zu unserem geistlichen Werden. Zum einen ist es die Weite des Weges, und es sind vor allem alte Geschwister, sonderlich wenn sie unter Altersdepressionen leiden, die in einer solchen inneren Müdigkeit stehen könnten. Aber auch solche, die dem Herrn Jesus dienen, mit gutem Gewissen, können gelegentlich in Müdigkeit hineinkommen. Auch der Apostel Paulus hat solches erlebt. Sonderlich, wenn er im Kampf stand mit den Feinden des Evangeliums und große Not gelitten hat, teilweise auch in seinen Gemeinden durch falsche Brüder. Es gibt auch eine Erschöpfung der seelischen Spannkräfte nach Hebräer 12, die dazu führen kann, dass auch unser Geist gelegentlich müde wird, die also überspringt. Und es gibt gesundheitliche Gründe, die in eine solche Müdigkeit hineinbringen. Ich habe zurzeit eine Medizin, die hält mich in einer dauernden Müdigkeit, sodass die innere Spannkraft auch beim Dienst meist nur sehr gering ist. Ich sage das mit Bewusstsein. Und zwar deshalb, dass wir diese Dinge nicht immer sofort auf den Feind abschieben. Hinsichtlich des Dienstes und der Müdigkeit im Dienst hat Chambers einmal Folgendes geschrieben. Erschöpfung tritt ein, wenn die vitalen Kräfte ganz aufgebraucht sind. Die geistliche Erschöpfung kommt nicht von der Sünde, sondern kann vom Dienen kommen. Und ob du erschöpft bist oder nicht, hängt davon ab, woher du deine Hilfskräfte nimmst. Jesus sagte zu Petrus, weide meine Schafe. Doch gab er ihm nichts, um die Schafe zu füttern. Der Vorgang, der uns zu gebrochenem Brot und zu ausgeschenktem Wein macht, bedeutet, dass wir die Nahrung für andere Seelen sein müssen, bis sie gelernt haben, sich selbst aus Gott zu ernähren. Sie müssen dich ausschöpfen bis auf den Grund. Doch achte sorgfältig darauf, dass du die notwendige Zufuhr erhältst, sonst wirst du bald ganz erschöpft sein. Ehe andere Seelen gelernt haben, unmittelbar aus dem Leben des Herrn Jesus zu schöpfen, müssen sie durch dich aus ihm schöpfen. Du musst buchstäblich ausgesaugt werden, bis sie gelernt haben, ihre Nahrung aus Gott zu ziehen. Wir sind es Gott schuldig, für seine Lämmer und Schafe unser Bestes zu sein, so gut wie für ihn selbst. Das ist ein Wort für alle, die dem Herrn Jesus dienen. Und da gibt es nur die eine Regel, hinschauen auf Jesus und unsere Schwachheit eintauschen gegen die Kraft, die er für irdene, tönerne, schwache, anfällige Gefäße zur Verfügung stellt, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Der Apostel Paulus hat gesagt in 2. Korinther 4, Vers 1, darum werden wir nicht müde, weil uns Gottes Barmherzigkeit widerfahren ist. Diese Barmherzigkeit, die uns trägt. Wir haben vorhin davon gehört, dass wir Kraft von Gott empfangen können, wie die Adler, die aufschweben. Aber wie fliegen denn die Adler? Sie lassen sich tragen durch den Luftstrom. Oft ohne einen einzigen Flügelschlag über viele, viele Minuten hinweg. Und dieses sich tragen lassen ist die Quelle unserer Kraft. Nun gibt es aber auch eine andere Müdigkeit, eine geistliche Abstumpfung und eine geistliche Schlafsucht, über die ich heute Nachmittag sprechen möchte und die letzten Endes unserer Faulheit und unserer Sünde entspringt. Der Tatsache, dass wir in der Mischung leben. Ich darf nur erwähnen, Römer 11, Vers 7 bis 8, wo es hinsichtlich des Volkes Israel heißt, was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verstockt worden, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und dann kann der reich gedeckte Gabentisch Gottes uns zur Schlinge und zum Fallstrick werden, zum Anstoß und zur Vergeltung, wie es in Vers 7 heißt. Es gibt Fromme, ich möchte sie nicht direkt als Kinder Gottes bezeichnen, die schlafen regelmäßig unter dem Wort Gottes ein. Sehen Sie, das ist Geist der Schlafsucht, wenn es nicht krankhaft ist. Und wir müssen darauf hinweisen, dass es dieses gibt. Vielleicht noch als eine Ursache für geistliche Armut das Wort aus Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, keinen Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Das gilt nun auch im Blick auf geistliche Faulheit, auf geistliche Trägheit, auf geistliche Abstumpfung und Schlafsucht. Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen, und deine Armut wird kommen wie ein rüstig zuschreitender und deine Not wie ein gewappneter, schildbewehrter Mann. Ja, es gibt auch geistliche Armut, die auf solche Dinge zurückzuführen ist. Da kann man dann nur sagen mit Epheser 5, Vers 14, wache auf, du Schläfer, und stehe auf aus den Toten, so wird dich der Christus erleuchten. Wir sprechen ja gerne von der idealen Leibesgemeinde und addieren alles zusammen, was es im Neuen Testament an wunderbaren und herrlichen Aussagen über diese Gemeinde gibt, die ja wirklich ein Kunstwerk Gottes ist, das Gott geschaffen hat, damit wir in den guten Werken wandeln sollen, die er zuvorbereitet hat für uns. Aber wenn wir nur diese eine Linie zusammenhäkeln, da kommen wir schließlich zu der Aussage des Bruders, die ich kürzlich gelesen habe, der von dem Evangelium, von der Herrlichkeit der Leibesgemeinde spricht. Liebe Geschwister, ich kenne kein Evangelium von der Herrlichkeit der Leibesgemeinde. Ich kenne nur das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, die frohe Botschaft Jesu Christi, wie sie die Apostel weitergegeben haben. Inhalt der frohen Botschaft ist unser Herr allein und nicht die Gemeinde. Es gibt nämlich auch die armselige Gegenwart der Gemeinde in dieser Zeit und Welt, wo es dann nach dem Worte des Paulus geht, das er einmal für sich angewendet hat, als er sagte, die Gegenwart des Leibes ist schwach. Auch die Gegenwart des Leibes Christi, der ja eine sichtbare Darstellung des unsichtbaren Christus ist und sein soll in der gegenwärtigen Weltzeit und Welt. Und die Ausrede, dass wir die Gemeinden und Gemeinschaften nur als Bauhütten bezeichnen, damit wir dann wieder von der Vollkommenheit der Gemeinde reden können, die zieht nicht. Die zieht nicht. Der Leib Christi ist seine Darstellung in der sichtbaren Welt, die Darstellung dessen, der unsichtbar ist. Es gibt nämlich neben den schönen Worten, die wir gestern und vorgestern gehört haben, etwa, dass die Gemeinde die Grundfeste und die Säule der göttlichen Wirklichkeit ist, gibt es auch noch andere Worte in den apostolischen Briefen von dem Hause Gottes der Gemeinde. Und eines dieser Worte möchte ich lesen. Und da werden wir etwas hören, dass die Gemeinde, solange sie noch nicht vollendet ist, in der Gegenwart in einer Mischung steht. In einer Mischung zwischen gehorsamen Kindern Gottes, die sich gerne reinigen lassen durch das Wort und führen lassen durch den Heiligen Geist, und solchen, die da leben in der Mischung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, in der Grenz- und Grauzone zwischen Christus und Belial, dem Satan. Ich möchte das Wort lesen aus 2. Thessalonicher 2, von Vers 19 an. Entschuldigung, 2. Timotheus 2, ab Vers 19. Doch der feste Grund Gottes, das Fundament Gottes steht und hat dieses Siegel. Dieses Siegel hat eine Seite mit der Aufschrift: Der Herr kennt, die sein sind. Und die andere Seite mit der Aufschrift: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und nun denken wir wieder an das Tempelhaus Gottes, an die Behausung Gottes im Geist, die Gemeinde, die da aufgebaut ist, auf diesem festen Fundament, dem Christus. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. In den einen Gefäßen, da bietet man vielleicht Wein dar, köstliche Getränke, und die anderen Gefäße, die verwendet man vielleicht für die Toilette oder für das Spülwasser oder was dergleichen anfällt. Wenn nun jemand sich von diesen, nämlich den Gefäßen zur Unehre, hinwegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, brauchbar für den Hausherrn, das heißt für Jesus Christus, zu jedem guten Werke voll zubereitet. Und dann heißt es: Die jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Da sehen Sie etwas von dieser Mischung, und je näher wir in die eigentliche Endzeit hineinkommen, umso mehr gewinnt der letzte Typus aus den Sendschreiben der Offenbarung Gestalt, nämlich der Typus Laodicea. Und wir müssen damit rechnen, dass es einen endzeitlichen Abfall in der Gemeinde im Hause Gottes gibt. Und dass deshalb das Gericht Gottes am Hause Gottes beginnt, wie der Apostel Petrus sagt. Was aber soll das Wort von dem Hinwegreinigen? Dass die edlen Gefäße, die brauchbar sind für den Hausherrn und die sich immer wieder neu reinigen lassen, sich hinwegreinigen sollen von den anderen unedlen, unbrauchbaren Gefäßen. In manchen Kreisen hat man das früher so verstanden, dass wir uns trennen sollten von anderen Gläubigen, die eine andere Erkenntnis haben. Aber Sie spüren ja an dem Zusammenhang dieses Textes, dass es überhaupt nicht um Erkenntnisse geht, sondern um Heiligung, Lebensreinigung, Dienst, um Brauchbarkeit für Jesus Christus, den Herrn seiner Gemeinde. Und selbst das Wort hinwegreinigen gibt uns einen ganz deutlichen Hinweis. Je mehr wir uns heiligen lassen, wir können uns ja gar nicht selbst heiligen, das geht nicht. Je mehr wir uns selbst heiligen und reinigen lassen durch den Geist des lebendigen Gottes und durch das Wort Gottes, umso mehr wird es geschehen, dass andere, die in der Mischung leben, auch andere fromme Leute, sich von uns distanzieren. Das ist ein Automatismus. Das ist nicht schön. Das gibt dann schließlich auch eine gewisse Einsamkeit. Es ist schöner, wenn man mit 5000 jungen Männern in der Westfalenhalle sitzt und da sind 2000 oder 3000 Bläser, wie ich es erlebt habe in jungen Jahren mit Johannes Busch. Das ist doch eine wunderbare Sache, das ganze Volk Gottes versammelt. Und wenn dann dieser brausende Gesang ertönt und die Posaunen, dass das Dach der Halle bald sich abhebt, man musste ja dann vorher jedes Mal die Statik berechnen, das ist wunderbar. Aber wenn man dann in die Einsamkeit genommen wird auf diesem Wege der Reinigung, des sich hinwegreinigens, das tut weh. Und eines möchte ich hier einmal sagen. Wer heute die Illusion pflegt, er könnte in seiner Gemeinde schließlich und endlich durch seinen Fanatismus alle so auf Vordermann bringen, dass sie alle den gleichen geistlichen Stand hätten, der irrt sich gewaltig. Die Mischung in der noch nicht vollendeten Gemeinde auf Erden wird bleiben. Und sie wird zunehmen zum Ende hin. Da gibt es dann schließlich und endlich nur noch eins, wie es uns das harte Wort aus der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 11 sagt. 22, Vers 11. Wer Unrecht tut, tue fernerhin Unrecht. Wer unrein ist, verunreinige sich weiterhin. Wer gerecht ist, übe fernerhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei auch zukünftig geheiligt. Es wird eine Zeit kommen, da gibt es überhaupt keine Weichenstellungen mehr. Und deshalb möchte ich Sie bitten und dringend im Namen des Herrn Jesus ermahnen und ermuntern, rechtzeitig die Weichen zu stellen, damit wir nicht in eine selbstverschuldete geistliche Erstarrung und Abstumpfung und in eine geistliche Schlafsucht hineinkommen. Ich möchte dazu auch noch das schöne Wort lesen aus Maleachi 3, 16 bis 18. Da unterredeten sich miteinander, die Jehova fürchten, und Jehova merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Jehova fürchten und welche seinen Namen achten. Hier ist wieder die Gottesfurcht angesprochen. Es gibt keine Liebe zu Gott ohne Gottesfurcht. Ist geradezu einer der wichtigsten Charakterzüge der Liebe Gottes und der Liebe zu Gott, dass wir ihn fürchten, weil wir ihn lieben. Und dann heißt es, und sie werden mir, spricht Jehova der Heerscharen, zum Sondereigentum sein, an dem Tage, den ich machen werde. Und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder um den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Nach der Zeit der Mischung kommt die Zeit der Scheidung und wir treten in diese Zeit der Scheidung der Geister ein. Das ist auch der Sinn der kurzen Formel, die Paulus verwendet in der Seelsorge an seinen Mitarbeiter und jungen Bruder Timotheus. Zu Deutsch, fürchte Gott. Ein junger Mann, der Gott fürchtete. Wenn er sagt, du aber, o Mensch Gottes. Ich möchte wenigstens von diesen 6 Stellen zwei vorlesen. Einmal aus 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, du aber, o Mann Gottes, du aber, o Adam Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Du aber, o Mensch Gottes, wir werden dann diesem Mann Gottes, diesem Menschen Gottes in einem alttestamentlichen Zusammenhang noch begegnen. Dann aber auch noch ein zweites Wort mit diesem Du aber, mit diesem Aufruf zum Hinwegreinigen aus 2. Timotheus 3 von Vers 7 an, wo von Sektierern geredet wird, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit Menschen, verderbt in der Gesinnung und bewährt hinsichtlich des Glaubens. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Du aber hast genau erkannt, meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden. Da gibt Paulus der Seelsorger ein Vorbild und einen Typus für sein Kind im Glauben, wie er Timotheus nennt, für seinen jungen Mitarbeiter. Und Vers 13 bis 14, böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Du aber, o Mensch Gottes, leben wir in der Mischung? Das ist die Frage. Aus welcher Quelle werden wir gespeist? Wie ist es? Ist es in unserem Leben wie bei jenem Biliam, der ein Prophet Jahwes war, andererseits aber auch ein Zauberer, ein Okkultist, der das Volk Gottes in fürchterlichen Götzendienst und in Hurerei hineingetrieben hat durch seinen Rat und der in der Mischung lebte zwischen Licht und Finsternis? möchte es einmal so sagen, was ist die geistig-seelische Nabelschnur, an der wir hängen und durch die wir gespeist werden? Jener Diotrephes, von dem der dritte Johannesbrief berichtete, der in der Gemeinde gerne der Erste sein wollte und durch seinen Fanatismus Brüder aus der Gemeinde hinausgetrieben hat und gekämpft hat gegen die Apostel und gegen die, die das Wort der Apostel hochachteten. Dieser Mann heißt zu Deutsch, der von Zeus ernährte, von dem Vater der Götzen und Götter und Dämonen. Das gibt es auch in der Gemeinde. Eine solche Mischung. Und da möchte ich Ihnen jetzt einmal, um das noch ein wenig lebendig zu machen, ein biblisches Modell geben aus der Zeit der Reichsteilung Israels. Das war ja wirklich eine schreckliche Sache unter dem Nachfolger Salomos, dem König Rehabiam, als sich Israel teilte in jenes Nordreich aus 10 Stämmen und das Südreich, bestehend aus Juda und Benjamin. Und während nun das Nordreich der 10 Stämme unter der Führung des Königs Jerobiam in den fürchterlichsten Götzendienst hineingerissen worden ist, stand das Südreich Juda doch noch in einem gewissen Glauben an den Herrn und verehrte den lebendigen Gott in seinem Tempel in Jerusalem. Da hat es Flüchtlingsströme gegeben, von denen nur wenige wissen. Ich möchte hier einmal in 2. Chroniker ein Wort lesen. Und wir dürfen in diesen Flüchtlingsströmen gottesfürchtiger Menschen, die aus dem götzendienerischen Nordreich Israel in das glaubende Südreich geflohen sind, auch etwas sehen von diesem sich hinwegreinigen. Denn sie waren getrieben durch das Bemühen, Gott zu dienen. 2. Chroniker 11, Vers 13 bis 16. Und die Priester und die Leviten, die in ganz Israel waren, stellten sich bei ihm ein aus allen ihren Grenzen. Das heißt bei Juda und Benjamin. Denn die Leviten verließen ihre Bezirke und ihr Besitztum und zogen nach Juda und nach Jerusalem. Denn Jerobiam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst Jehovas verstoßen. Und er hatte sich Priester bestellt zu den Höhen der Götzen und zu den Böcken und zu den Kälbern, die er gemacht hatte. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, welche ihr Herz darauf richteten, Jehova, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um Jehova, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Und sie stärkten das Königreich Juda und befestigten Rehabiam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang, denn 3 Jahre lang wandelten sie auf dem Wege Davids und Salomos. Na, das wäre schon was, 3 Jahre. Bei uns soll es aber so gehen, ein ganzes Leben lang, bis zu unserem letzten Atemzug. Dazu noch kurz aus 2. Chroniker 15, Vers 9. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen lebten. Denn in Menge liefen sie aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass Jehova sein Gott mit ihm war. Und so ist das heutige Volk der Juden tatsächlich noch ein Volk Israel. Nicht nur Judäer, Leviten und Benjaminiter leben in ihm, sondern auch jene Massen an Flüchtlingen aus dem Nordreich, die im Südreich Juda aufgegangen sind. Und nun ist einer der gottesfürchtigen Priester, der eigentlich ein Prophet war, doch im Nordreich geblieben, weil es ihm dort so gut gefallen hat. Wir können ihn vergleichen mit Lot, der ja auch nach Sodom gezogen ist, dass er sich zur Wohnstadt erwählt hat, und es heißt einmal von ihm, dass er dort bei dem, was er sah und hörte, seine gerechte Seele quälte. Und ich möchte hinzufügen, recht geschah ihm. Denn auch bei ihm war die Geldgier eine Wurzel alles Bösen. Und deshalb hat er sich dort in den fetten Auen Sodoms und des Jordan angesiedelt. Vielleicht war es Bequemlichkeit, vielleicht war es Anpassungsvermögen, vielleicht war es ein Leben wirklich in der Mischung, was diesen alten Propheten dazu veranlasst hat, im Nordreich Jerobiams zu bleiben, trotz seiner prophetischen Begabung durch den Heiligen Geist. Und dieser alte Prophet, dieser müde Prophet, dieser Prophet mit einem Geist der Schlafsucht, der nur noch von seiner Vergangenheitserinnerung lebt, begegnet nun einem Manne Gottes, der aus dem Südreich in das Nordreich gesandt wird. Wenn wir lesen werden, der alte Prophet, dann wollen wir bitte nicht denken, dass das an seinem Alter lag, dass er geistlicherweise degenerierte. Das möchte ich auch einmal den Alten sagen unter uns. Es steht ja doch geschrieben in 2. Korinther 4, Vers 16, wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes Tag für Tag erneuert. Das dürfen wir glauben. Denn in uns wohnt Christus als die Hoffnung der Herrlichkeit und der Geist des lebendigen Gottes. Und wenn es gut geht und wenn Gott Gnade gibt, dann kann uns Alten auch nach dem Wort aus Psalm 92 geschehen. Vers 12, der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind in dem Hause Jehovas, werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter sprossen sie, sind saftvoll und grün, um zu verkündigen, dass Jehova gerecht ist. Er ist ein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Dazu gebe uns der Herr Gnade, dass uns Alten das geschenkt wird, dass wir nicht so werden wie der alte Prophet im Nordreich, von dem wir gleich hören werden. Und nun schlagen wir, wenn wir Bibeln haben, einmal auf 1. Könige 13. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, dass ich jetzt nach der Anweisung des Apostels Paulus handle, halte an mit Vorlesen. Dieser Mann Gottes, dieser Mensch Gottes, der aus dem Südreich kommt, hat eine Botschaft, die ihm der Geist Gottes aufgetragen hat. Eine Botschaft an den König des Nordreiches Jerobeam, eine Botschaft, die von einem Gotteszeichen begleitet ist. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda durch das Wort Gottes, durch das Wort Jehovas nach Bethel, das war das Zentrum des Götzendienstes, und Jerobiam stand bei dem Altar, um zu räuchern. Und er rief aus wider den Altar durch das Wort Jehovas und sprach, Altar, Altar, so spricht Jehova, siehe, ein Sohn wird im Hause Davids geboren werden, Josia sein Name. Und stellen Sie sich einmal vor, das, was er hier prophetisch ankündigt, ist erst 300 Jahre später geschehen. Und er weiß bereits durch Gottes Geist den Namen dieses Reformators, der im Nordreich den Götzendienst beseitigen wird. Josia sein Name, und er wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern, und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Da hat man dann die Gebeine aus den Gräbern geholt, all die Gebeine der Götzendiener, auch der Führer des Volkes, und hat sie auf den Altären der Götzen verbrannt. Und dann gibt er Jerobeam ein Zeichen und sagt, dies ist das Zeichen, von dem Jehova geredet hat. Siehe, der Altar wird reißen. Die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und nun geschieht es. Als Jerobeam diese Worte Gottes aus dem Munde des Mannes Gottes hörte, streckte er seine Hand aus mit dem Befehl, ergreifet ihn. Und in diesem Augenblick verdorrt seine Hand, die er ausgestreckt hat, und er kann sie noch nicht einmal wieder an sich zurückziehen. Sie ist wie gelähmt, und der Altar reißt, und die Fettasche wird vom Altar herab verschüttet nach dem Zeichen, welches der Mann Gottes durch das Wort Jehovas gegeben hatte. Da antwortete der König und sprach zu dem Manne Gottes, flehe doch Jehova deinen Gott an, bete für mich, dass meine Hand mir wiedergegeben werde. Und der Mann Gottes flehte Jehova an, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und war wie zuvor. Da strömt das Blut wieder hinein, die Muskeln fangen an zu kribbeln, und schließlich kann er die Hand wieder zurückziehen. Und der König redete zu dem Manne Gottes, komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zu dem König, wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Und ich werde kein Brot essen und kein Wasser trinken an diesem Ort des Götzendienstes. Denn so ist mir geboten worden durch das Wort Jehovas und gesagt, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken, und du sollst nicht auf dem Wege zurückkehren, den du gegangen bist. Der ging auf einem anderen Wege und kehrte nicht auf dem Wege zurück, auf welchem er nach Bethel gekommen war. Ein klarer Befehl Gottes, und ein Prophet hat gehorsam zu sein. Und hier hat der junge Mann, ich nehme an, es war ein junger Mann, ein junger Prophet, wirklich nach dem Befehl des Wortes Gottes gehandelt. In diesem Kapitel wird 9-mal das Wort Jehovas erwähnt und 3-mal der Befehl Jehovas, zusammen 12-mal, immer und immer wieder. Und das dürfen wir lernen. Auch wir können den Antrieb des Heiligen Geistes nur befolgen, in strenger Anlehnung an das Wort des lebendigen Gottes. Der Geist arbeitet niemals gegen das Wort und auch nicht über das Wort hinaus, sondern immer in Kooperation mit dem Worte Gottes, das er selbst gegeben hat. Nein, ich werde nicht essen. Ich möchte dazu 2 Stellen wenigstens lesen, die uns dieses Essen im Zeichen des Götzendienstes verbieten. So wie auch Daniel sich nicht mit der Speise des Königs in Babylon verunreinigen wollte. Einmal das Wort aus Sprüche 4, Vers 17. Dort heißt es, denn sie essen Brot der Gesetzlosigkeit und trinken Wein der Gewalttaten. Das ist das Abendmahl der Gottlosen. Brot der Gesetzlosigkeit, Wein der Gewalttaten. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur vollen Tageshöhe. Und dazu das feine Wort des Apostels Paulus aus 1. Korinther 10, 20 bis 22, Das, was die Nationen opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches im Götzentempel. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Das hat dieser Mann Gottes begriffen. Und darum lehnt er die Einladung des Königs Jerobeam, die ja an und für sich eine ehrenvolle Einleitung war, rundweg ab. Nun wieder zurück zu 1. Könige 13. Und da kommt etwas ganz Erschütterndes. Jetzt lernen wir den alten Propheten kennen, der zu Bethel wohnte, der im Nordreich geblieben war und sich dort angepasst hatte an die Mischung aus Gottesdienst und Götzendienst. Und einer seiner Söhne erzählt ihm nun alles, was der Mann Gottes in Bethel bei dieser Begegnung mit dem König Jerobeam an diesem Tage getan hatte. Und der Vater erkundigt sich nach dem Wege, den der Mann Gottes, der Prophet Gottes, gegangen war. Er lässt sich den Esel satteln und reitet ihm nach. Und schließlich findet er ihn unter einer Terebinte. Dort sitzt er und er spricht zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Und er sprach: Ich bin es. Da sprach er zu ihm: Komm mit mir nach Hause und iss Brot. Er lädt ihn also ein. Er aber sprach: Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir hineingehen, und ich werde kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken an diesem Ort. Merkwürdig, dieser alte Prophet war ja doch auch ein Prophet Jehovas. Denn ein Wort ist zu mir geschehen durch das Wort Jehovas: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser da selbst trinken, du sollst nicht auf dem Wege zurückkehren, auf welchem du gegangen bist. Und er sprach zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort Jehovas und hat gesagt: Bringe ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn. Kein Engel hat mit ihm geredet. Er belog ihn. Da kehrte er mit ihm zurück und aß Brot in seinem Hause und trank Wasser. Die Einladung des alten Propheten entspringt einer Lüge. Er bedient sich des Mittels der Lüge. Und da möchte ich Sie einmal fragen: Warum hat er das denn getan? Warum ging es ihm so dringend darum, diesen Mann Gottes in sein Haus einzuladen? Nun, an und für sich ist das etwas Schönes, wenn wir Gäste haben, die auch Glaubensmenschen sind und mit denen wir einen geistlichen Austausch haben dürfen. Ich erinnere mich noch gerne an die Zeit, als wir in Kettwig wohnten und als Bruder Willi Schirmacher dann immer eine Woche bei uns wohnte. Und wir haben diskutiert bis in die Nacht hinein, oftmals bis lange nach Mitternacht. Und morgens früh musste ich in die Schule. In dieser Woche meistens ziemlich unvorbereitet. Da habe ich es dann mal so gemacht. Aber die Gespräche waren wunderbar. Da haben wir auch mal miteinander alles, was es an offenen Fragen gibt, besprochen. Aber das hier ist etwas anderes. Ich meine, dieser alte Prophet habe den Mann Gottes eingeladen in einer sehnsüchtigen Rückerinnerung an die alten Zeiten. Im Rückblick auf die früheren Segnungen, im Rückblick auf den einstigen Dienst, wo auch er einmal Mund Jehovas gewesen war. Und es gibt nichts Schlimmeres und nichts Erschütterndes, als das, wenn ein Diener Jesu Christi, ein Mann, der das Wort Gottes verkündigt hat, eines Tages damit aufhört, ohne dass ihn Gründe dazu zwingen, einfach weil er im Glauben Schiffbruch erleidet und wenn er dann immer wieder von früheren Zeiten redet. Zehren vom Alten, erzählen von dem, was da früher gewesen ist. Lesen Sie einmal Psalm 77, wo der Psalmist fast zugrunde geht, wo er sagt, das ist mein Kranksein, ich ringe um die Gerechtigkeit Gottes, ich werde zermahlen und zermalmt wie zwischen zwei Mühlsteinen. Mein Geist sinnt Tag und Nacht über den offenen Fragen des Heilsplanes und über dem Rätsel der Heilsgeschichte nach, und ich gedenke der wunderbaren Gottesdienste des Herrn. Ich gedenke an die früheren Zeiten, wo ich Saitenspiel in der Gemeinde Gottes machte, wo ich Gedichte erschuf zum Ruhme Gottes, wo es mir so wohl war in meiner Seele, inmitten der Frommen und Heiligen. Und er fährt Karussell um sich selbst und um seine vergangenen Erinnerungen. Und das hilft ihm nichts. Er kommt nicht heraus aus der Not, bis er dann endlich an die Heilstaten Gottes erinnert wird. Lesen Sie das einmal nach. Sehen Sie, diese Rückerinnerung an die Zeiten. Mir sagte einmal ein alter Bruder, ach, was war das noch schön in Haus Friede, als der Karl Geier noch lebte und als ich vor 30 oder 50 Jahren, ich weiß es nicht mehr, dazu der oder jener Konferenz war, nicht wahr? Und als der Bruder gestorben ist, den wir ja auch verehrt haben, da ist dann mit ihm die Offenbarung Gottes ins Grab gesunken, nicht? Das ist tote Tradition. Und der Apostel Petrus sagt einmal, dass wir auch von dieser toten Tradition erlöst werden müssen durch das Blut Jesu. Es gibt auch eine gute Tradition, zum Beispiel die Lehre der Apostel und die Lehre der Väter, wenn sie schriftgemäß war, in der wir bleiben müssen. Ich darf einmal zur Auflockerung noch etwas zum Besten geben, wie so eine tote Tradition aussehen kann. Der Kantor der Basler Synagoge hat bei einer Tagung seinen Mitjuden Folgendes erzählt. Und zwar eine Sache, die sich hoffentlich nicht in christlichen Gemeinden ereignet. Er schilderte, wie sich die Juden beim Eintreten in die Synagoge immer wieder an einer bestimmten Stelle am Vestibulum, das heißt am Eingang, verneigten. Einmal habe jedoch ein junger Jude den Rabbi gefragt, warum machen wir das eigentlich? Da befindet sich doch nur eine weiße Wand. Der Rabbi wusste es nicht, doch er wies auf einen Mann im alten Stift hin und schlug vor, frag den doch mal, ob er noch weiß, woher der Brauch kommt, dass man sich hier verneigt. Der alte Mann hat über die Frage etwas nachgedacht und dann geantwortet, ach ja, da stand früher ein Ofen und an der Stelle ging das Ofenrohr in die Wand. Wenn man seinen Kopf beim Eintreten nicht stoßen wollte, musste man sich bücken. Aus dieser Äußerlichkeit ist über Generationen hinweg ein heiliger Brauch geworden. Aber kein Mensch wusste, warum er das tat. So ist das manchmal auch bei manchen Dingen in unserem christlichen Glauben, wenn wir in toten Traditionen leben und nicht in der Gegenwart der Segnung Gottes und des Heiligen Geistes. Zehren vom Alten. Und da können wir dann schon einmal einen Mann Gottes gebrauchen, der uns mal wieder innerlich für ein paar Stunden warm macht. Aber wenn er gegangen ist, bleibt alles beim selben. Leben in der Mischung. Aber das ist gefährlich. Für den jungen Mann, der aus Juda kam, für den Mann Gottes, ging es hier nicht um eine Lappalie, sondern um Gehorsam oder Tod. Das wird uns dann in Vers 22 bis 28 berichtet. Und es geschah, während sie zu Tische saßen, da geschah das Wort Jehovas zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er rief dem Manne Gottes zu, der aus Juda gekommen war, und sprach: So spricht Jehova, darum, dass du gegen den Befehl Jehovas widerspenstig gewesen bist und nicht beobachtet hast das Gebot, das Jehova dein Gott dir geboten hat, und bist umgekehrt und hast Brot gegessen und Wasser getrunken an dem Ort, von welchem er zu dir geredet hat: Iss kein Brot und trinke kein Wasser, so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen. Für einen Juden etwas Schlimmes. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen, nachdem er getrunken hatte, da sattelte er ihm, den Propheten, den er zurückgebracht hatte, den Esel. Und er zog fort, und es fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Sein Leichnam lag hingestreckt auf dem Wege. Und der Esel stand daneben, und der Löwe saß neben dem Leichnam, ohne ihn zu fressen. Und er hat auch den Esel nicht angerührt. Und nun hört es der alte Prophet, und er sagt: Das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl Jehovas widerspenstig gewesen ist. Und so hat Jehova ihn den Löwen preisgegeben. Der hat ihn zerrissen und getötet, nach dem Worte Jehovas, das er zu ihm geredet hatte. Was ist das doch für ein Mann, der durch seine Lüge selbst die Ursache zu diesem Tod eines Mannes Gottes geworden ist. Und nun lässt er sich von seinen Söhnen den Esel satteln, überführt den Leichnam des Mannes Gottes, legt ihn in sein eigenes Grab und hinterlässt, nachdem er über ihn geklagt hat mit den Worten: ach mein Bruder, den Befehl, es soll geschehen, dass wenn er sterbe, im selben Grabe beerdigt würde wie der Prophet aus dem Lande Juda. Denn das Wort wird gewisslich geschehen, welches er durch das Wort Jehovas ausgerufen hat, wieder den Altar, der zu Bethel ist, und wieder alle Höhenhäuser, die in den Städten Samarias sind. Und so hat es sich ereignet, als dann später Josia alle Gräber öffnen ließ und die darin befindlichen Knochen und Reste der Toten auf den Altären der Götzen verbrennen ließ, sah er das Mahlzeichen am Grabe dieses alten Propheten. Und als er die Geschichte berichtet bekam, ließ er diese beiden Männer im Grabe ruhen. Wir können hier etwas sehen. Dieser alte Prophet hat keine lebendige Hoffnung, wie wir sie haben sollten. Eine Hoffnung, dem Christus gleich zu sein. Und diese Hoffnung reinigt uns. Weshalb es so viele Hoffnungsräuber gibt, auch in der Gemeinde, die der Gemeinde nicht die Hoffnung vorhalten, die leuchtende Hoffnung ihrer Vollendung und ihrer Heilszukunft. Er hat keine lebendige Hoffnung. Er hat vielleicht nur eine Hoffnung, einen Mitnahmeeffekt, dass er wenigstens im Tode noch mit dem Manne Gottes aus Juda vereinigt sei, mit einem letzten Rest seiner prophetischen Vergangenheit, der ihm abgesichert scheint in diesem Leichnam des Mannes Gottes. Errettung wie durchs Feuer Und so genügt es vielen Christen auch, dass sie einmal mit Ach und Krach in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Das ist nicht das Ziel Gottes. Zurück zum Thema Müdigkeit und Geistesfrische. Müdigkeit durch einen Geist des Schlafes und durch geistlichen Tod, der das Ende dieser Sache ist. Ich möchte zum Schluss, da meine Stunde zu Ende ist, kurz noch einige Sätze sagen. Über die Kennzeichen solcher Glaubende, die in der Mischung leben und die in dieser Müdigkeit leben, die nicht geistlich ist. Müde Gläubige dieser Art werden schnell zu einer Beute des Feindes, die umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dazu ein Wort aus 5. Mose 25 über das Mischvolk, Vers 17. Gedenke dessen, was Amalek dir getan hat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zoget, wie er dir auf dem Wege entgegentrat und deinen Nachtrab schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du matt und müde warst. Und er fürchtete Gott nicht. Und wenn Jehova, dein Gott, dir Ruhe geschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum, in dem Lande, welches Jehova, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es zu besitzen, so soll es geschehen, dass du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel ausrottest. Vergiss es nur ja nicht. Der Feind schlägt die Müden und Schwachen, die in einer geistlichen Müdigkeit stehen. Das zweite, müde Gläubige, die in der Mischung leben zwischen Licht und Finsternis, resignieren und haben keine lebendige Hoffnung mehr. Sie begnügen sich an einer christlichen Moral. Und für sie wird der Glaube Jesu Christi zu einer Art kirchlicher oder freikirchlicher Familienreligion, zu einer Garnitur des irdischen Lebens. Müde Gläubige resignieren schnell und werden so zu einer Beute des Feindes. Das dritte. Müde Gläubige haben keine Liebe mehr zum Herrn. Offenbarung 2,4 sagt das ernste Wort über eine Gemeinde, dass sie die erste Liebe verlassen habe. Die Liebe, die Gott durch den Heiligen Geist ausgegossen hat in unsere Herzen. Da denke ich immer an die Liebe von Braut und Bräutigam. Als wir verlobt waren, meine Frau und ich, waren wir einige Jahre noch getrennt, weil es keine Zusammenführung gab zwischen der DDR und hier unseren westlichen Ländern. Wie habe ich da auf die Post gewartet und jeden Brief mit Freude begrüßt? Das ist erste Liebe, wo Braut und Bräutigam sich gegenüberstehen in einer strahlenden, freudigen, reinen, unüberbietbaren, hoffenden, sehnsüchtigen Liebe. Viertens, müden Gläubigen fehlt es an Reinigung und Heiligung. Sie fühlen sich wohl im Nordreich, wie der alte Prophet. Und dann tut ihnen auch niemand etwas. Denn wenn wir die Welt in Ruhe lassen, dann lässt sie uns auch in Ruhe. Dem alten Propheten ist im Nordreich durch Jerobeam und seine Götzenpriester nichts geschehen. Sie haben ihn weder gefoltert, noch haben sie ihn verfolgt, noch haben sie ihn getötet. Denn müde Gläubige schweigen auch gegenüber der Sünde, gegenüber der Sünde der Welt. Sie reinigen sich nicht hinweg, wie wir es am Anfang gelesen haben. Das fünfte, müde Gläubige haben keine Vollmacht und kein lebendiges Zeugnis mehr. Sie leben in der Isolation des alten Propheten. Das ist auch eine tiefe innere Einsamkeit. Sie empfinden Menschen, die in der Heiligung leben, nur als einen dauernden Vorwurf und als ein Ärgernis. Ich möchte dazu noch lesen, 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christo und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi, in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch von Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Müde Gläubige haben keine Vollmacht und kein lebendiges Zeugnis mehr. Und müde Gläubige ziehen oft andere mit in ihren Ungehorsam und in ihre Vermischung hinein, so wie es der alte Prophet im Nordreich getan hat und am Tode des Mannes Gottes aus dem Südreich schuldig geworden ist. So wollen wir uns rufen lassen. Ich möchte abschließend ein Wort Gottes lesen und eine ganz kurze Geschichte aus dem Herold seines Kommens. Zunächst das Wort Gottes. 1. Thessalonicher 5. Ein Wort, das uns aus der Schläfrigkeit aufwecken will. Aus der geistlichen Schlafsucht. 1. Thessalonicher 5, Vers 4 bis 10. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Die Hoffnung der Errettung. Liebe Geschwister, wenn es euch schwerfällt, in der letzten Wegstrecke eures Lebens, seht auf das leuchtende Ziel. Es wird in den nächsten Jahren Schlag auf Schlag gehen, auch in der Erfüllung des prophetischen Wortes. Die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus ist nahegerückt. Sollten wir auf den letzten Metern unseres geistlichen Wettlaufes straucheln und liegen bleiben, kurz vor dem Ziel zusammenbrechen, wie ein Marathonläufer, der sich nicht genug gerüstet hat? Das Ziel anschauend, lasst uns laufen. Und nun die Geschichte. Ein Mann, der in den Fischverkauf einsteigen wollte, hängte ein Schild vor seinem Laden auf, heute frischer Fisch zu verkaufen, und lud dann seine Freunde zur Eröffnung ein. Sie beglückwünschten ihn alle zu seinem Unternehmen, und einer seiner Freunde hatte einen Verbesserungsvorschlag bezüglich seines Schildes. Er sagte, weshalb hast du eigentlich geschrieben heute? Es ist doch ganz klar, dass der Verkauf heute stattfindet und nicht morgen oder gestern. Also entfernte der Fischhändler das Wort heute. Es blieb frischer Fisch zu verkaufen. Ein anderer meinte dann, weshalb eigentlich zu verkaufen? Das weiß doch jeder, wozu denn sonst das Geschäft? Und so wurden auch diese Worte entfernt. Und es blieb übrig, heute hat er ja auch schon gestrichen, frischer Fisch. Ein weiterer der Freunde wandte ein, weshalb das Wort frisch. Deine Integrität garantiert doch schon, dass jeder Fisch frisch ist. Schließlich blieb nur noch das Wort Fisch übrig. Aber auch diesbezüglich wandte jemand ein, weshalb denn überhaupt das Schild? Ich rieche deinen Fisch schon in einer Entfernung von 2 Häuserblöcken. Sehen Sie, die Gemeinde, die jedem zu gefallen versucht, und der Gläubige, der jedem zu gefallen versucht und sich anpasst an diese Weltzeit, wird letztlich keinem gefallen. Stellen Sie Ihr Schild auf und dann stehen Sie auch dazu.